Flughafen, da wurde das Handgepäck kontrolliert. Das ist schon einige Jahre her, die Kinder waren damals noch ziemlich klein. Und plötzlich stutzen die Beamten, gucken durch ihren Bildschirm, der ja auch eine Art Röntgenschirm ist, sind ganz entsetzt. Der Bildschirm zeigt Waffen, Handpistolen. Wir müssen sofort die Koffer öffnen, sehen in strenge Mienen und da liegen sie. Die Spielzeugpistolen von Klein Lukas. Sicherheitskontrollen sind sinnvoll, in jedem Fall. Es hätten ja auch andere Waffen sein können. Bei unserem Gottesdienst gibt's das noch nicht. Wir sind heute alle ohne Kontrolle hier reingekommen. Obwohl wir alle eine gefährliche Waffe bei uns tragen. Diese Waffe ist sehr klein, man kann sie gut verstecken. Wir brauchen für diese Waffe keinen Waffenschein. Aber diese Waffe kann plötzlich losgehen. Und dann ist es oft sehr schwierig, sie unter Kontrolle zu bekommen. Diese Waffe ist unsere Zunge. In der Bibel wird sehr klar und sehr deutlich über die Gefährlichkeit der menschlichen Zunge geredet. Zum Beispiel im Neuen Testament, im Brief des Jakobus, da heißt es in Kapitel 3, Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Feuerwaffe könnten wir sagen, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern gefährlich. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Das sind harte Worte. Die Zunge ist eine Waffe und unsere Worte sind manchmal wie Feuergeschosse, die wir mit dieser Waffe abfeuern. Und das ist deswegen auch unser Thema heute. Wir unterbrechen die Predigtreihe, weil wir ja Abendgottesdienst haben, ganz überraschend, und nicht genau wissen konnten, wer alles kommen wird. Aber so werden wir auch einmal auf dieses wichtige Thema gestoßen, unsere Worte. Im Volksmund wird ja die Bedeutung von Worten oft verharmlost. Der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen, sagt man zum Beispiel. Oder ein bekannter Politiker vor langer Zeit hat über seine eigenen Worte gesagt, was schert mich mein dummes Geschwätz von gestern? Adenauer, genau. Aber Gott nimmt unsere Worte ernst. Und der Bibeltext, den Jesus uns hier vorgibt, denn das sind Worte von Jesus selbst aus der Bergpredigt, die Sie auf Ihrem Zettel vor sich haben, der ist wie ein Wort-TÜV und dient der Überprüfung unseres Redens, das wir als Christen von Zeit zu Zeit immer wieder brauchen. Lassen Sie uns also diesen Abschnitt aus der Bergpredigt miteinander lesen. Da sagt der Herr Jesus, ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten, also im Alten Testament heißt das immer, gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, und mit dem großen König ist hier Gott gemeint. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Euer Reden sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist von übel. So hat Jesus das gesagt. Und in unserer Gesellschaft, da begegnen wir manchmal einer seltsamen Doppelmoral. Auf der einen Seite klagen wir zu Recht über Lügen und Korruption in Politik und Wirtschaft. Und auf der anderen Seite, da gehen im privaten Bereich so kleine Notlügen einfach durch. Da gelten Unregelmäßigkeiten als ganz normal, als ganz selbstverständlich. Ist ja nicht so schlimm. Also wer schon darauf besteht, seine Steuererklärung völlig korrekt zu machen, der wird von manchem bereits als komischer Typ, als Wahrheitsapostel, als weltfremd belächelt. Ein Mann, ein Wort, gilt das noch? Oder gilt das nur manchmal? Wie gehen wir beispielsweise mit der Wahrheit gegenüber unseren Kindern um? Und wie viel Wahrhaftigkeit erwarten wir und verlangen wir von ihnen? Unsere Worte, wie ernst nehmen wir sie eigentlich? Die Bibel ist an diesem Punkt, wie überall, das totale Gegenteil von weltfremd. Sie ist sehr gründlich und illusionslos in dem, was sie über uns Menschen sagt. Sie beschreibt die Realität so, wie sie ist. Jeder Mensch hat die Tendenz, jeder Mensch hat den Hang zur Lüge in sich. Wir müssen uns also gar nicht wundern, dass es in unserer Gesellschaft so aussieht. Der Prophet Jeremia hat die Gesellschaft seiner Zeit, so um 600 vor Christus, einmal mit folgenden Worten beschrieben. Da sagt er, sie schießen mit ihren Zungen lauter Lüge und keine Wahrheit. Und sie treiben's mit Gewalt im Lande. Und in Jeremia 9, Vers 4, also das war Vers 2, und Jeremia 9, Vers 4 sagt er, ein Freund täuscht den anderen. Sie reden kein wahres Wort. Sie haben sich daran gewöhnt, dass einer den anderen betrügt. Also da zeigt sich der ganze schwierige Zustand dieses Volkes an seinen falschen Worten. Unwahrhaftigkeit, unklar, verlogen. Lieblos. Das ist das Problem und das ist die Realität der Welt, in der wir leben. Und darum müssen wir erstens feststellen, was Jesus hier über unsere Worte sagt, sie sind gefährdet. Erstens unsere Worte gefährdet durch Lüge. Und Jesus macht das deutlich am Beispiel des Schwörens. Er hat ja häufig etwas Grundsätzliches an Beispielen deutlich gemacht und er zitiert zunächst aus dem Alten Testament, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19 und aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 13, 30. Und da steht, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deinen Eid halten. Das ist erstmal die Voraussetzung. Und das gilt. Das heißt, Gott fordert von seinen Leuten, dass sie ihren Eid halten und keinen Meineid schwören. Ein Eid, das war eine Versicherung, eine Beteuerung, die bekräftigt wurde dadurch, dass man Gott zum Zeugen anrief. Das war das Entscheidende dabei, Gott zum Zeugen anzurufen. Also Gott ist mein Zeuge dafür, dass ich dich nicht bestohlen habe. So wahr der Herr lebt, ich werde morgen dir beistehen und dir helfen. Etwas beschworen durch die Anrufung Gottes. So wahr der Herr lebt, ich habe vorgestern nichts geklaut. Der Eid ist nötig geworden. Warum? Weil es in dieser Welt Lüge gibt. Sonst braucht man nicht zu schwören. Wenn das gelten würde, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wort, alles ist so, wie wir es sagen, dann wäre kein Eid nötig. Der Eid allein in seiner Existenz ist schon ein Zeichen für unsere Verlogenheit. Dass wir in einer Welt leben, in der die Lüge ständig nah ist. Und unsere staatlichen Gerichte benutzen den Eid, um der Wahrheit bei Verhandlungen so nahe wie möglich zu kommen. Dafür braucht man Eide, weil damit gerechnet wird, dass Zeugen möglicherweise die Unwahrheit sagen. Der Eid ist also sinnvoll. Und sogar Gott, der nun über jeden Zweifel erhaben ist, benutzt manchmal Eide, um etwas einfach zu bekräftigen. Ist hochinteressant. Zum Beispiel in seinem Versprechen an Abraham, 1. Mose 22, Vers 16, da sagt Gott, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Also auch Gott schwört bei Gott. Das ist interessant, dass ich dein Geschlecht segnen und mehren will wie die Sterne am Himmel. Und so ist es ja auch gekommen. Gott hat ja wortwörtlich wahrgemacht, was er dem Abraham gesagt hatte. Aber im Laufe der Jahrhunderte haben dann einige trickreiche Schriftgelehrte in Israel die Wirkung des Eides in ihr Gegenteil verkehrt. Sehr trickreich. Und wissen Sie, wie die das gemacht haben? Die haben ein ganzes System von Schwurformeln entwickelt. Und nicht alle berufen sich auf Gott. Und wenn man eine Schwurformel verwendete, die sich nicht auf Gott berief, dann konnte man schwören und musste es trotzdem nicht so genau nehmen. Das war dann nicht so verbindlich. Das war der Trick bei der ganzen Sache. Also bei bestimmten Eidesformeln, da musste man nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Ein Rabbi behauptete zum Beispiel, wenn man sagt, ich schwöre bei Jerusalem, dann ist man nicht unbedingt an den Eid gebunden, dann hat man Spielraum. Aber wenn man sagt, ich schwöre nach Jerusalem hin, dann war das ein verbindlicher Eid. Seltsam. Sehr spitzfindig, sehr sophistisch. Wir schütteln den Kopf darüber und wundern uns. Aber benutzen wir nicht auch manchmal Formulierungen, bei denen wir den Anschein von Verbindlichkeit erwecken? Aber uns doch so ein Hintertürchen offen lassen. Ja, also grundsätzlich mache ich das ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich tue. Verstehen Sie? Wir tricksen auch manchmal mit unseren Worten. Bei den meisten Rabbinen galt die Grundregel, so Name der Gottes nicht beim Schwören genannt wird. Solange ist man nicht an den Eid unbedingt gebunden. Das war der Trick bei der Sache. Ja, aber warum dann überhaupt schwören? Ja, weil es besser wirkt, weil man den anderen dadurch auch entsprechend beeinflussen kann, weil es den Worten mehr Nachdruck verleiht und man sich trotzdem nicht festlegen muss, solange nur nicht eine Formel verwendet wird, bei der Gott vorkommt. Das war das Problem. Und genau darauf spielt der Herr Jesus hier an. Wir sehen, hier dient das Schwören nicht mehr der Wahrheit, sondern der Verschleierung. Genau dem Gegenteil, der Halbwahrheit, der Viertelwahrheit. Und auf diese Tricks, auf dieses zwielichtige System spielt Jesus an, wenn er hier sagt, ich aber sage euch ab Vers 34, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, meint hier Gott. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen ohne Gott. Und jetzt verstehen wir diese Verse viel besser. Das sind alles Ausdrücke, bei denen Gottes Name nicht auftaucht. So konnte man diese Formeln nach Meinung der Rabbinen getrost benutzen und trotzdem die Unwahrheit sagen. Sie gaben den Worten einen gewissen Nachdruck, aber man war mit gutem Gewissen frei, sich nicht dran zu halten. Denn die Schriftgelehrten erlaubten es ja. Dann schwör doch einfach nicht bei Gott, sondern beim Himmel. Oder schwör einfach bei Jerusalem. Und was macht Jesus nun? Jesus bringt die Verlogenheit dieses Systems ans Licht. Verstehen Sie? Das meint er. Er sagt, glaubt doch nicht, dass ihr euch durch ein paar sprachliche Tricks, durch ein paar geschickte Formulierungen aus der Verantwortung vor Gott stehlen könnt. Glaubt doch nicht, dass ihr Gott mit dieser naiven Trickserei irgendwie hinters Licht führen könnt. Gott will von euch immer die Wahrheit. Das achte Gebot gilt immer. Wir meinen, ach, naja, es ist nur mal eine kleine Notlüge. Es ist mal so eine kleine Abweichung von der Wahrheit. Wird ja nicht so schlimm sein. Sogar der Steuerberater hat mit den Augen gezwinkert und gesagt, ja, das kriegen wir schon in die richtige Zeile da, diese Zahl. Wir machen das schon. Da wird Gott schon nicht so eng sein. Und merken Sie, wir unterscheiden uns gar nicht so sehr von den Rabbinen. Das ist unser Herz, ganz ähnlich. Und Jesus weiß das natürlich. Unsere Worte sind gefährdet durch Täuschung. Aber Jesus deckt das auf. Und Jesus sagt, lügt euch nicht in die eigene Tasche. Gott will, dass du immer die Wahrheit sagst. Auch wenn ihr bei bestimmten Eiden seinen Namen umgeht, das erlaubt euch noch lange keine Lüge. Auch wenn ihr nur beim Himmel schwört, es ist immerhin Gottes Thron. Und wenn ihr nur bei der Erde schwört, sie steht auch unter Gottes Kontrolle. Und Jerusalem, das ist die Stadt, mit der Gott noch was Besonderes vorhat in der Zukunft und deren König er ist. Tja, und sogar wenn ihr nur bei eurem eigenen Kopf schwört, nicht mal selbst deine Haare hast du in der Hand. Nicht mal die Farbe deines Haares kannst du selbst bestimmen. Es sei denn durch Färben dann, aber nicht die natürliche Farbe deines Haares. Nicht mal das hast du in der Hand. Dein ganzes Leben ist vor Gott. Du kannst ihm gar nicht entkommen, auch wenn du dir das einbildest. Du lebst, Mensch, du lebst immer vor Gott. Das sagt Jesus hier. Also halten wir das fest. Es gibt keinen Eid zweiter Klasse. Gott hat den Eid eingesetzt zur Bekräftigung der Wahrheit und zur Eindämmung der Lüge. Die Schriftgelehrten haben daraus eine ganze Trickkiste von Täuschungsformeln gemacht. Dagegen geht Jesus vor und er sagt seinen Nachfolgern, Leute, macht nicht mit bei diesem Spiel, macht nicht mit, wenn die Lüge verharmlost wird, macht nicht mit, wenn man unterschiedliche Grade von Wahrheit einbringt. Ihr lebt vor einem heiligen Gott. Und der ist immer wahr. Wissen Sie, es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen, weil manche Glaubensgemeinschaften, wie die Quäker zum Beispiel, Jesus so verstanden haben, dass ein Christ grundsätzlich nicht schwören dürfe. Aber das ist hier nicht gemeint. Ich bin schon manchmal von Christen gefragt worden, die als Zeugen zu einem Gerichtstermin gehen mussten, sagen Sie mal, darf ich dann schwören, wenn mich der Richter vereidigen sollte? Und ich konnte immer guten Gewissens sagen, klar dürfen Sie das. Hier geht es nicht darum, dass Jesus grundsätzlich das Schwören verbietet, sondern er verbietet die Trickserei mit der Wahrheit. Das ist wichtig hier zu sehen. Jesus wendet sich gegen den Missbrauch, gegen die sprachlichen Tricks. Und das sehen Sie übrigens auch noch an einer anderen Sache. Jesus hat selbst ein Eid geleistet. Bei der Verhandlung gegen seine eigene Person. Als der hohe Priester ihn dann fragt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, merken Sie, jetzt kommt die Eidesform, bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Sohn Gottes bist. Da hat Jesus geantwortet, und auch das war eine juristische Formel damals, du sagst es. Das war die Bestätigung eines Eides. Da hat Jesus geschworen. Da hat Jesus geschworen vor Gericht, er ist der Sohn Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Auch von Paulus haben wir entsprechende Passagen, wo er schwört und sagt, ich rufe Gott zum Zeugen ein. Also Jesus wendet sich nur gegen den Missbrauch des Eides. Aber er mahnt gleichzeitig auch zur Vorsicht in einer Zeit, wo der Eid von so vielen hin und her gedreht wird, auch in unseren Gerichten. Und da sollten Christen besonders sorgfältig damit umgehen und nicht inflationär jede Sache gleich beschwören. Unsere Worte sollen generell wahr sein. Das sagt Jesus hier. Und lassen Sie mich das nochmal unterstreichen. Jesus geht es nicht um das Juristische in erster Linie, sondern Jesus benutzt das als Beispiel dafür, wie gefährdet unsere Worte überhaupt sind. Wie gefährdet unsere Worte überhaupt sind. Und wie schnell wir uns mit Halbwahrheiten zufrieden geben. Und wie leicht wir dabei sind, unser Gegenüber durch kleine Tricks zu täuschen. Und wie leichtsinnig wir unser Gewissen beruhigen mit Worten wie Notlüge oder halbe Lüge. Im Englischen gibt es diesen Ausdruck a white lie, eine weiße Lüge. Im Gegensatz wahrscheinlich zur black lie, zur schwarzen Lüge. Ja? Weiße Lüge ist ja nicht ganz so schlimm. Auch Christen sind nicht frei von dieser Gefahr. Unsere Worte, liebe Leute, sind wirklich gefährdet. Der kleine Junge sagt, Papa, ich habe einen Hund getroffen, der war so groß wie ein Elefant. Und der Vater sagt zu ihm, mal langsam, ich habe dir schon 100.000 Mal gesagt, dass du nicht so schrecklich übertreiben sollst. So schnell geht das. Wir übertreiben, hier war das ja eher noch humorvoll zu sehen, aber wie oft übertreiben wir, um einen gewissen Eindruck zu erwecken, um eine gewisse Überzeugung zu entwickeln, die wir an der Stelle möglicherweise gar nicht hätten. Wie schnell reden wir uns raus, wenn uns jemand um eine Hilfe bittet? Manchmal sagen wir einfach, wir haben keine Zeit, obwohl wir keine Lust haben. Wie schnell sagen wir das? Wie leicht brechen wir ein gegebenes Wort oder halten eine Zusage nicht ein? Wie faul sind unsere Entschuldigungen manchmal und fadenscheinig? Und der Herr Jesus legt wirklich den Finger in diese Wunde und sagt uns, wie wir sind. Ja, unsere Worte sind wirklich gefährdet. Durch Lüge, durch Täuschung und durch den Leichtsinn, das alles sei ja gar nicht so schlimm. Das ist ein echtes Problem. Aber Gott nimmt unsere Worte ernst. Und damit kommen wir zum Zweiten. Unsere Worte sind gefährdet, aber unsere Worte sind auch von Jesus gefordert. Nämlich gefordert zu Wahrheit und Klarheit. Schauen Sie mal, der ganze Abschnitt, der drängt auf diesen Vers 37 hin. In Vers 37, da zieht Jesus die Bilanz und sagt, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Also, euer Ja sei ein klares Ja und euer Nein sei ein eindeutiges Nein. Und dann bekräftigt Jesus das, indem er sagt, alles, was darüber hinausgeht, also alles, was knapp rechts oder links neben der Wahrheit liegt, alle krummen Touren, alle Tricks, all das ist von übel und zerstörend. Und manche haben versucht, diesen Vers gegen lange Predigten in Anschlag zu bringen und gesagt, fasse dich kurz, eure Rede, eure Predigt sei ja, ja oder nein, nein und sei nicht zu kompliziert. Aber das ist hier nicht gemeint. Jesus hat auch lange Predigten gehalten. Nein, Jesus geht es hier nicht um Kürze, nach dem Motto, in der Kürze liegt die Würze, sondern es geht ihm um Wahrhaftigkeit, es geht ihm um Transparenz, um Klarheit, um Eindeutigkeit. Um Durchsichtigkeit im besten Sinne. Darum geht's Ihnen. Euer Ja sei ein echtes Ja und euer Nein ein echtes Nein. Also Wahrheit ohne Tricks. Das ist hier gemeint. Also wenn ich jemanden lobe, nicht aus Überzeugung, sondern nur um ihn auf meine Seite zu ziehen und für meine Partei zu gewinnen, dann ist das nicht echt. Dann ist das Manipulation. Oder da ist ein Chef, der verlangt von seiner Sekretärin, dass sie ihn am Telefon verleugnet, obwohl er grinend daneben steht. Das ist nicht wahrhaftig, das ist Lüge. Oder der Handwerksmeister, der Kunde bittet ihn, die Reparatur als Versicherungsfall darzustellen, obwohl das offenkundig nicht so ist. Das ist gegen die Wahrheit, sagt Jesus. Der Handwerksmeister spielt mit, weil er den Kunden nicht verlieren will. Und dagegen stellt Jesus sein Wort. Er sagt, komm zurück zur Wahrheit, kehr dich ab von deinen Tricks. Ein echtes Ja, das heißt Wahrheit ohne Tricks. Und zur Wahrheit gehört auch die Klarheit. Euer Ja sei ein klares Ja und euer Nein sei ein klares Nein, nicht so ein Rumgeeiere, nicht diese Hintertöne, nicht diese Grautöne, diese Hintergedanken. Das ist doch nicht nur bei Politikern so, dass sie auf manche Fragen weder mit Ja noch mit Nein, sondern mit Jein antworten. Ja, darauf antworte ich mit einem klaren Jein. Und wie viele dieser Jeins leisten wir uns eigentlich? Oder wie oft machen wir so Andeutungen, wenn wir jemanden kritisieren? Dann sagen wir stecken ihm das jetzt so. Aber wir trauen uns nicht, transparent zu sein. Und wir reden, den Ausdruck kennen Sie auch, durch die Blume. Das ist oft ein Zeichen von Feigheit. Für ein offenes Wort fehlt uns der Mut. Und wir lassen den anderen damit so in der Schwebe, ja? Vielleicht kapiert er es nicht. Und wenn er uns packt und uns stellt, dann sagen wir, ja, so habe ich das ja gar nicht gesagt. So habe ich das ja nicht gemeint. Wir reden durch die Blume. Wir reden nicht klar. Wir reden nicht eindeutig. Wir machen mal so eine Andeutung. Wir schieben ihm das mal so rüber, ja. Und Jesus sagt, Leute, Wahrheit und Klarheit, das ist es, was Gott von seinen Leuten will. Und wissen Sie, Jesus, wenn Jesus das fordert, meint er damit nicht Brutalität. Manche Leute denken ja, sie seien besonders wahrhaftig und besonders klar, wenn sie dem anderen die Dinge besonders schonungslos und drastisch vor den Latz knallen, auf Deutsch gesagt. Das meint Jesus nicht, ganz eindeutig nicht. Denn zu Ja, Ja und Nein, Nein, zum rechten Umgang mit den Worten gehört immer auch Wahrheit, Klarheit und Behutsamkeit. Das macht die Bibel auch an vielen Stellen klar, dass wir behutsam mit unseren Worten umgehen sollen. Viele Gemeinden sind dadurch gescheitert, dass die Leute irgendwann sich die Dinge so brutal vorgeworfen haben und so gemein aufeinander eingehackt haben, dass ganz viel Vertrauen kaputt gemacht wurde dadurch. Und wenn Jesus uns dazu mahnt, mit unseren Worten richtig umzugehen, heißt das auch, dass wir auf die Form achten sollen. Behutsam. Natürlich fällt das dem einen von seinem Temperament her schwerer als dem anderen, aber unser Temperament lässt Jesus nicht als Entschuldigung dienen. Dafür haben ja die Redefreudigen es an anderen Punkten vom Temperament her leichter. Jedes Temperament hat seine Schwächen und seine Stärken und wir können uns nicht auf unser Temperament rausreden, wenn wir den anderen ständig ans Schienbein treten und ihm ständig das Leben schwer machen, dadurch, dass wir ihn anrempeln. Wissen Sie, mir ist bei der Vorbereitung dieser Predigt aufgefallen, wie oft und wie nachhaltig uns das Neue Testament ermahnt, vorsichtig mit unseren Worten umzugehen. Vorsichtig. In Jakobus 1, Vers 19 steht das zum Beispiel. Jakobus 1, Vers 19, da heißt es, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Langsam zum Reden, das müssen sich so Schnellsprecher wie ich besonders sagen lassen. Oder Vers 26, Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, so betrügt er sein Herz. Also wir werden immer wieder gewarnt, mit unseren Worten behutsam und sorgsam umzugehen. Also, und das heißt jetzt Wahrheit, Klarheit und Behutsamkeit. Die will Jesus von unseren Worten. Das heißt, nicht bitte, bloß nicht missverstehen. Wir sollen nicht um den heißen Brei herumreden. Aber wir sollen unsere Worte verantwortlich wählen. Wir sollen sie gewissermaßen erst durch unseren Kopf laufen lassen, bevor wir sie raussprudeln. Und wie schnell lassen wir uns von Tratsch fortreißen? Wie schnell geht das? Und dann reden wir schlecht über Dritte, obwohl es keinem hilft. Ich denke, das ist ein guter Test. Worüber unterhalten wir uns so, wenn wir uns privat treffen? Worüber reden wir dann? Und wie reden wir über Leute, die nicht da sind? Das ist eine ganz erhebliche Frage. Und wenn Jesus hier sagt, ja und nein und alles, was darüber ist, ist von übel, dann ist es so, als ob Jesus uns ein Sieb für Wahrhaftigkeit in die Hand drückt. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Nehmt doch dieses Sieb für Wahrhaftigkeit in die Hand und legt, bevor ihr redet, alle Worte in dieses Sieb. Und alles, was nicht wahr und nicht klar und nicht behutsam ist, das rutscht dann durch dieses Sieb, wie das Wasser, mit dem man den Salat ausspült. Und was dann drin geblieben ist, nachdem unsere Worte durch dieses Sieb der Wahrhaftigkeit, der Klarheit und der Behutsamkeit gelaufen sind, das können wir sagen. Und dann wird der Tratsch durch dieses Sieb fallen und es wird übermäßige gemeine Ironie und sinnloses Gefrotzele durch dieses Sieb fallen. Verstehen Sie mich bitte richtig, die Bibel sagt nichts gegen Humor und gegen Fröhlichkeit. was wir allein bei der Malachi-Konferenz wirklich gelacht haben und auch manchmal in den Plenarveranstaltungen. Da haben gestern an manchen Stellen abends, wir waren da mit über 300 Leuten bestimmt zusammen, schallend gelacht und waren im nächsten Augenblick wieder ganz, ganz ernst und haben die Bibel miteinander studiert. Also der lebendige Gott will uns nicht die Fröhlichkeit madig machen und die Freude und auch das Lachen nicht. Aber wie leicht kann sich auch in Freundeskreisen so ein falscher Ton einschleichen, dass man sich ständig stichelt oder sich ständig irgendwie gegenseitig an die Karre fährt. Nicht liebevoll. So ein liebesvolles Necken ist ja mal ganz nett, sondern es kann manchmal so ein schiefer Ton reinkommen. Und der kann ganz viel kaputt machen oder dass man sich ständig über jemanden lustig macht. Das ist oft gar nicht böse gemeint. Aber es kann so viel von der Atmosphäre zerstören und belasten. Und auch als Christen sind wir davor nicht unbedingt sicher. Deswegen warnt Paulus mal die Gemeinde in Ephesus. Ist auch ein ganz interessanter Vers in Epheser 4, Vers 29. Da sagt er, den Christen, wohlgemerkt, den Christen. Da sagt er, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Redet, was gut ist, was notwendig ist, was erbaut, damit es Segen bringe denen, die es hören. Das heißt, nehmt die Sieb in die Hand und schüttelt eure Worte erstmal durch. Das ist genau das, was Jesus hier in der Bergpredigt fordert. Wahrheit, Klarheit und Behutsamkeit. Und wir müssen schließlich noch die Frage stellen, warum nimmt Gott unsere Worte eigentlich so ernst? Denn das müssen wir jetzt am Schluss klären. Jesus ist ja nicht einfach ein Benimmlehrer. Das Neue Testament ist ja nicht einfach so ein Moralkodex, damit wir ein bisschen ordentlicher zusammenleben. Das wäre viel zu wenig, wäre viel zu harmlos. Warum sind unsere Worte dem heiligen, lebendigen Gott so wichtig? Das müssen wir jetzt kapieren, sonst haben wir nur eine vordergründige Moralstunde erlebt und keinen Gottesdienst. Warum nimmt Gott unsere Worte so ernst? Der erste Grund ist die Heiligkeit Gottes. Gott ist ein heiliger Gott. Das dürfen wir nie vergessen. Gott ist ohne jede Sünde und auch Jesus, der Sohn Gottes, war ohne jede Sünde. Und er will, dass wir ihm ähnlich werden. Das ist ja das Faszinierende. Gott will, dass wir Menschen ihm ähnlich werden, dadurch, dass wir mit ihm leben und im Glauben an ihm hängen. Und Gott will, dass wir uns nach seinem Standard ausrichten, auch mit unseren Worten, dass wir seinen Standard erstmal anerkennen. Natürlich weiß Gott, dass wir fehlerhafte Menschen sind, dass wir noch Sünder sind, dass es in unseren Herzen manchmal ganz schön drunter und drüber geht, dass wir sündigen und dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen können. Aber Gott will auch, dass wir unsere Sünde bereuen, dass wir auch unsere Unwahrhaftigkeit bereuen, unsere Notlügen, unsere faulen Ausreden, unsere Täuschungsversuche, unsere Gemeinheiten, dass uns das auch leid tut und dass wir ihn auch bitten, uns das zu vergeben. Und dass wir bereit sind, von ihm zu lernen und uns von ihm verändern zu lassen. Wissen Sie, wir haben oft eine viel zu harmlose Vorstellung von Gott. Und wir irren uns da. Gott ist wirklich heilig. Er ist ein Gott, der Ehrfurcht gebietet, vor dem wir uns verantworten müssen. Und das allein wäre schon Grund genug, unsere Worte zu prüfen, weil er es will, weil er heilig ist und weil es ihm wichtig ist. Aber dann gibt's noch einen zweiten Grund. Nur wo Wahrheit und Klarheit und Behutsamkeit ist, da kann Vertrauen zwischen Menschen wachsen. Wo Lüge sich einschleicht, wo Trickserei an der Tagesordnung ist, wo Brutalität der Worte und Reden zum Alltag gehört, da kann kein Vertrauen wachsen. Das ist so wichtig. Schauen Sie, wie viele Ehen sind dadurch beschädigt worden, dass die Ehepartner sich angelogen haben. Oder dass sie sich ständig nur angeschnauzt haben. In wie vielen Firmen ist die Arbeitsatmosphäre vergiftet worden, weil Kollegen versucht haben, sich gegenseitig zu hintergehen und auszutricksen? Vertrauen kann nur wachsen, wo Wahrheit ist. Ich habe mal von einem Pastor gelesen, nennen wir ihn mal Herrn Meyer, der hat einen anderen zum Gespräch kommen lassen in seinem Pfarrhaus. Und an der Haustür, da weist diesen Menschen, der da kommt zum Gespräch, der Sohn ab mit den Worten, mein Vater ist nicht da. Aber da kommt der Pfarrer schon aus dem Hintergrund und sagt zu dem Sohn, nee, es ist schon recht, den Herrn habe ich bestellt, der kann kommen. Verstehen Sie? Der Sohn, der war offensichtlich angewiesen, störende Besuche abzuhalten und er sollte es mit einer Lüge tun. Frei nach dem Motto, der Papa ist nicht da und die Mama hat sich auch versteckt. Und der Besucher da, der hat natürlich gesagt, ja, wenn der Pfarrer schon sogar seinen Sohn zum Lügen anhält, wo kann ich ihm da überhaupt noch trauen? Welchen Worten kann ich denn überhaupt noch Glauben schenken? Verstehen Sie, es zerstört Vertrauen. Es macht uns misstrauisch. Und andererseits, was für ein Vorbild ist das? Was für ein Rückhalt, wenn Kinder zum Beispiel an ihren Eltern sehen, die stehen zu ihren Versprechen, die würden mich nie bewusst anlügen, die machen keine krummen Touren, ich kann mich auf sie verlassen. Was kann da wachsen an Vertrauen, an Sicherheit, an Geborgenheit? Mein Kollege Theo Lehmann, der bekannte Pfarrer aus der ehemaligen DDR, der hat mal gesagt über seinen eigenen Vater. Er hat gesagt, mein Vater war Christ. Er war bestimmt kein perfekter Mensch. Aber ich weiß genau, und ich hätte als Sohn meine Hand dafür ins Feuer gelegt, mein Vater hätte mich nie belogen. Er hätte mir nie absichtlich die Unwahrheit gesagt. Wie viel Vertrauen kann da wachsen? Wie viel Sicherheit und Geborgenheit? Verstehen Sie? Nur wo Wahrheit und Klarheit ist, wächst Vertrauen. Und nur wo Behutsamkeit miteinander gilt, da ist Freiheit, da ist Geborgenheit. Da kann man miteinander kommunizieren, ohne dass man ständig auf der Hut sein muss, von welcher Seite kriege ich jetzt wieder einen auf den Dez? Welches Geschoss fliegt mir als nächstes an die Stirn? Verstehen Sie, es ist nicht egal, wie wir mit unseren Worten umgehen. Ob wir Klarheit, Wahrheit und Behutsamkeit walten lassen. Bleibt am Ende die große Frage, wie kommen wir dahin? Wer sich kritisch prüft, der merkt doch, wie gefährdet unsere Worte sind. Und doch werden wir von Gott gefordert zu Wahrheit und Klarheit. Also gefährdet sind unsere Worte durch Lüge, gefordert sind sie zu Wahrheit und Klarheit. Und jetzt zum Schluss die Frage, wie kommen wir dahin? Die Antwort darauf hat Jesus einige Kapitel später gegeben und die will ich Ihnen zum Schluss mitgeben. Da hat er in Matthäus 12, Vers 34 gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Verstehen Sie? Das ist der Schlüssel. Und deswegen ist mein dritter Punkt zum Abschluss, unsere Worte geformt in der Herzzentrale. Die Worte werden geformt in der Herzzentrale. Ich nenne das Herzzentrale, weil die Bibel unser Herz als die Zentrale des Menschen beschreibt, von wo aus unser ganzes Leben gesteuert wird und gelenkt wird und auch unsere Worte gelenkt werden aus dem Herzen. Und Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wenn unsere Worte, unsere Reden verändert werden sollen, wenn unsere Zunge gezügelt werden soll, dann bedarf es einer Veränderung unseres Herzens. Dann reicht es nicht aus, dass wir einen Volkshochschulkurs über gutes Benehmen machen. Das verändert doch nicht unser Herz. So ein Witz. Volkshochschulkurs über gutes Benehmen kann mal ganz gut sein, vielleicht, aber so wie eine Tanzstunde. Aber das verändert nicht unser Herz, verstehen Sie? Da lernt man sich zu verhalten. Aber da wird man kein anderer Mensch. Das kann nur Jesus machen. Wenn wir wahr reden sollen, müssen wir wahr sein. Aber wie kommen wir dahin? Es gibt nur einen Weg, sagt Jesus. Wir müssen wahrhaftig werden vor Gott. Das heißt, wir müssen unser Leben aufdecken vor Gott. Und das können wir ja tun, indem wir zu ihm beten. Gott durchschaut uns ja sowieso. Aber wir sind ihm so wichtig und er nimmt uns so ernst, dass er von uns dieses Eingeständnis einfordert. Nicht nur unsere Worte müssen anders werden, wir selbst müssen anders werden. Das ist der Punkt. Wahrhaftig werden vor Gott, Farbe bekennen vor Gott. Und das heißt, zugeben, dass ich schuldig bin vor Gott. Das ist der entscheidende Schritt. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Zugeben, dass ich mich versündigt habe an Gott mit meinen Worten, aber auch mit meinen Gedanken, mit meinem Unglauben, dass ich seinem Maßstab nicht genüge. Und auch wenn ich Christ geworden bin und das zugegeben habe, immer wieder ehrlich werden vor Gott, immer wieder mich prüfen an seinem Wort. Immer wieder vor ihm zur Ruhe kommen und zu sagen, Herr, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist in deinen Augen, das vergib mir und das nimm mir weg. Und Gott hat versprochen, dass er unser Leben wirklich ändern will, dass er unsere Haltung ändern will. Verstehen Sie, unser Problem ist, dass wir unsere Schuld nicht einsehen wollen, dass wir uns auch Gott gegenüber rausreden. Wir sind so geschickt im Selbstentschuldigen. Wir sind Trickkünstler, genauso wie die Rabbinen damals. Aber nicht nur vor Menschen, sondern das ist noch viel schlimmer vor Gott. Aber Gott will uns verändern. Und es gibt einen Ort, es gibt nur einen einzigen Ort, wo wir wahrhaftig werden können vor Gott, wo wir unseren eigenen Zustand realistisch erkennen. Und dieser Ort ist das Kreuz von Jesus. Hier an diesem Kreuz, da zeigt uns der Herr Jesus die tiefe Wahrheit über unser Leben. Da sagt Jesus, schau auf mein Kreuz, das war nötig. damit deine Schuld gesühnt und bereinigt werden konnte. Dein Herz ist in einem Zustand, dass man nicht einfach mal so nebenbei mit einem kleinen Wort in Ordnung bringen kann, sondern dein Zustand vor Gott ist heillos und hilflos, weil du als Sünder verloren bist. Und sieh auf mein Kreuz, es war nötig, dass ich gestorben bin, auch für deine Schuld. Dass ich die Strafe getragen habe, auch deine Strafe, die du von dem heiligen Gott verdient hättest, damit du frei ausgehen kannst. Verstehen Sie, am Kreuz, da enthüllt uns der Herr Jesus unseren eigenen Zustand. Und er sagte, das ist eigentlich dein Platz, Nestvogel. Und wenn es nach Recht und Gesetz gegangen wäre, dann hättest du da hängen müssen. Aber weil ich dich lieb habe, darum habe ich mich an dieses Kreuz hängen lassen. Und darum habe ich die Strafe getragen. Und jetzt musst du nur noch eins tun. Gib zu, dass es so ist. Gib zu, dass mein Urteil über dein Herz wahr ist. Werde endlich wahrhaftig. Deck deine Schuld auf vor mir, sagt Gott. Und gestehe das ein, dass du mich und meine Vergebung brauchst. Dass du mich selbst brauchst als deinen Retter und Herrn. Und das ist das Schöne. Wissen Sie, wenn wir so wahrhaftig werden vor Jesus, wenn wir das zugeben, und wenn wir uns so an ihn wenden, er ist ja auferstanden, er hört ja unsere Gebete, wir reden ja nicht ins Leere, das sind ja nicht religiöse Meditationen, die wir da anstellen, sondern wir wenden uns an eine lebendige Person, wenn wir beten. Wenn wir uns so an ihn wenden, dann wird er uns vergeben, das hat er versprochen. Und dann wird er auch nach und nach unser Herz verändern. Und dann wird er auch in der Folge unsere Worte verändern. Sicher, wir werden immer wieder mal reinfallen, wir werden immer wieder auch vor uns selbst erschrecken. In der Bibel wird auch zu Christen immer wieder gesagt, wie gründlich sie auf ihre Worte achten müssen. Da bleibt immer eine gewisse Gefährdung. Aber das Entscheidende ist, wenn wir unser Leben an den Herrn Jesus Christus gebunden haben, wenn wir zu ihm gehören, dann nimmt er uns unter seinen Schutz. Dann leben wir in seiner unmittelbaren Nähe, in jeder Sekunde unseres Lebens. Und er vergibt uns. Und er will uns auch die Kraft schenken, dass unsere Worte, auch unsere Worte, anders werden, weil unser Herz anders wird. Schauen Sie, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ein Herz, das von Bitterkeit vergiftet ist, das wird bittere Worte auswerfen. Ein Herz, das vor Ironie und Verachtung nur so strotzt, das wird mit verachtenden Worten verletzen. Ein Herz, das von Stolz und Ehrsucht getrieben ist, das wird sich auch in seinen Worten ständig um sich selbst drehen und ständig sich selbst ins günstigste Licht stellen und andere, wenn mir das nützt, in ein schiefes Licht. Ein Herz, das von Lüge verseucht ist, wird auch die Wahrheit immer wieder ersticken. Aber ein Herz, das wahrhaftig geworden ist, vor Jesus. Ein Herz, in dem Jesus Christus eingezogen ist, durch den Glauben. Ein Herz, dem Jesus die Schuld vergeben hat und immer wieder neu vergibt. Dieses erneuerte Herz wird neue Worte hervorbringen. Ein neues Reden, das sich freut an der Wahrheit. Es wird sich immer wieder dabei ertappen, wie viel von dem alten Leben noch da ist und immer wieder hochkommt. Und wie wir immer wieder die Vergebung brauchen. Aber Jesus hat gesagt, dass er Geduld mit uns hat. Und dass er uns lieb hat und dass er uns festhält. Und dass er uns ans Ziel bringt in den Himmel. Dass er nicht zulassen wird, dass wir verloren gehen in der Verdammnis. Sondern dass der ihn im Glauben wirklich anruft. Und das muss kein großer Glaube sein. Keiner von uns hat großen Glauben in dem Sinne. Aber wir klammern uns an sein Versprechen und wir bitten ihn um sein Erbarmen. Und er hat versprochen, dass er dann die ganze Verantwortung für unser Leben übernimmt. Und uns auch hilft mit unseren Worten, immer besser klarzukommen. So lassen Sie mich das zum Schluss zusammenfassen mit einer Begebenheit, die ein Kollege von mir erlebt hat. Er hat einen Vortrag gehalten über den christlichen Glauben und da kam hinterher ein junger Mann auf ihn zu und der sagte, naja, Sie haben die Leute ja ganz schön verdummt mit Ihrem Jesus-Gerede. Oder können Sie mir Gott beweisen? Und der Kollege sagte, ja, wenn Sie bereit sind, ehrlich und wahrhaftig zu werden vor Gott, dann wird sich Gott ihnen zu erkennen geben. Dann werden sie merken, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Gott hat das versprochen. Wenn sie sich bereit sind, sich darauf einzulassen und sich zu ihm zu kehren und vor ihm zu beugen, dann wird er ihnen Klarheit geben. Und der junge Mann schaute nachdenklich und wollte etwas erwidern und dann brach es aus ihm heraus. Und was da aus ihm herausbrach, das war eine ganz traurige, schmutzige Geschichte voller Schuld. Die Geschichte einer Drogenkarriere. Er wurde zum Verbrecher, schließlich zum Dealer. Er zog viele, viele andere Menschen in dieses Leid und in diese Schuld mit hinein. Und das sprudelte jetzt aus ihm heraus. Und als er das gesagt hatte, da sind die beiden, mein Kollege und er, miteinander niedergekniet. Und dann haben sie dieses ganze Leben nochmal vor Gott gebracht. Sie haben diesen ganzen Schutt und dieses ganze Leid und alles, was da schief gelaufen war, wirklich vor Gott ausgesprochen und haben ihm gesagt, Herr, vergib es, vergib mir meine Schuld. Und vergib mir vor allem, dass ich ohne dich leben wollte. Sonst wäre es gar nicht zu dem allen gekommen. Und dann stehen sie auf. Und der Pfarrer sagt, kannst du das jetzt annehmen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist? Und der junge Mann sagt, ja, ich kann es annehmen. Und dann betet er nochmal, danke Herr, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Und nach dem Abend sagt er gleich so, und jetzt gehen wir zur Polizei. Ich werde Ihnen die ganze Wahrheit sagen. Jetzt gehen wir zur Polizei. Das muss ich jetzt auch vor den Menschen in Ordnung bringen. Frische Luft, endlich frische Luft. Und da wurde dem Pastor doch etwas mulmig und sagte, überleg dir das nochmal in Ruhe. Und so. Er sagte, nein, ich lasse mich davon nicht abbringen. Und am nächsten Tag ist er dann zur Polizei gegangen, um endlich die Wahrheit zu sagen. Und er hat dem Kommissar dort 2 Stunden lang seine ganze traurige Geschichte in die Schreibmaschine diktiert. Stück für Stück, Kapitel für Kapitel. Aber er hat es mit einem leichten Herzen getan, weil er sagen konnte, egal was das Gesetz jetzt mit mir macht, Jesus hat mir meine Schuld vergeben. Vor Gott ist sie weg. Und er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und er hat das gesagt dort so als ein fröhlicher Mann, dem eine Zentnerlast, die Zentnerlast eines total verfuschten Lebens von den Schultern genommen war durch Jesus, der ihn gerettet hat. Zugegeben, dieser Mann ist ein Extremfall. Aber wissen Sie, das Entscheidende hat er mit jedem von uns gemeinsam. Im Entscheidenden ist er gar nicht so extrem. Wir alle brauchen die Vergebung von Jesus. Wir alle müssen ehrlich werden vor Jesus. Wir alle haben genug auf dem Puckel, was uns trennen würde von Gott und was uns in die Verdammnis werfen würde, wenn Jesus uns nicht vergeben würde. Wir alle brauchen ihn. Und er wird dann auch unsere Worte verändern. Und sie werden sprudeln vor Wahrheit. Aber das Entscheidende ist, dass er unser Herz verändert. Dass er uns seinen Frieden schenkt. Seine Vergebung. Und das will er wirklich tun. Denn er hat es versprochen. Auch Ihnen. Amen.